Liebe Gemeinde, es geht heute um die Versuchung Jesu. Den einen Text, der mit in die Predigt hineingehen soll, den haben wir schon gehört in der Lesung. Einen zweiten Text aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, 14 bis 16, möchte ich uns jetzt lesen. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wo wir es nötig haben. Wenn wir die Versuchung Jesu im Matthäusevangelium betrachten, dann ist unmittelbar davor die Taufe Jesu gewesen. Und es ist ein merkwürdiges Gefälle zwischen diesen beiden Begebenheiten. Ja, so ein Gefälle wie im Alten Testament zwischen 1. Mose 2 und 1. Mose 3. In 1. Mose 2, da wird der erste Adam, Adam der Urvater, in Amt und Würden eingesetzt. Machet euch die Erde untertan. Und in Kapitel 3 wird er versucht und erprobt und scheitert. Und nun wiederholt sich das auf einer höheren Ebene noch einmal. Nun kommt der zweite Adam. Und da ist zunächst die Taufgeschichte. Du bist mein lieber Sohn. Und dann kommt die Versuchung, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann bitteschön. Das Gefälle. Und die Frage ist, wird aus dem Gefälle, wie bei dem Anfang der Bibel, ein Fall? Nun auch bei dem zweiten Adam ein Sturz ins Bodenlose? Diesmal endgültig und für ewig? Ich will ganz kurz von der Taufe Jesu sprechen. In einem Bild. Da ist Erweckungszeit und das Volk strömt zum Jordan, zu dieser merkwürdigen Gestalt Johannes des Täufers. Und sie lassen sich untertauchen in den Jordan und ihre Sünde bleibt sozusagen im Jordan zurück. Sie kommen als Gereinigte wieder heraus. Und nun mein Bild, wenn die Sünde im Jordan zurückbleibt, dann ist der Jordan gleichsam eine dunkle, verseuchte Brühe wie ein ekliger, klebriger Ölteppich. Und da kommt Jesus. Und Jesus ist der Einzige, der solch eine Taufe, solch eine Entfernung der Sünde nicht nötig hat, weil er keinen Kontakt mit der Sünde hat. Und er will getauft werden. Und Johannes der Täufer protestiert energisch. Wenn einer, dann ich, nicht du. Aber Jesus besteht darauf. Jesus setzt sich durch. Was will er denn? Warum lässt sich Jesus, der doch ohne Schuld ist, taufen? Nun, er möchte dort in dem Jordan die Schuld aller Menschen in Israel, ja, die Schuld der ganzen Menschheit auf sich ziehen. Das heißt, die Taufgeschichte ist der Anfang der Passion Jesu. Da fängt eigentlich die Geschichte von Karfreitag schon an. Ich greife auf mein Bild zurück. Da kommt Jesus aus dem Jordanwasser heraus und jetzt ist er über und über zugedeckt, eingehüllt, verklebt von der Schmutzschicht, von der Ölschicht der menschlichen Sünde. Ein schrecklicher Anblick. Und gerade da, als er so da rauskommt, von Sünde überdeckt, gerade da öffnet sich der Himmel. Der Heilige Geist kommt herunter und eine Stimme sagt, du, so wie du jetzt bist, Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gottes Bestätigung, Gottes Ja, gerade über diesem, der da voller Sünde ist. Und nun ist ihm das Wort zugesprochen. Du bist mein lieber Sohn. Und nun kommt, so ähnlich wie bei 1. Mose 2 und 3, gleich anschließend das Examen. Das ist aufregend ausgedrückt in Matthäus 4. Da führte ihn der Heilige Geist, also Gott selbst, in die Wüste, damit er vom Teufel versucht würde. Ja, was ist das für eine merkwürdige Arbeitsteilung? Vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wird. Ja, beide haben sie ganz andere Interessen. Der Vater sucht die Erprobungsstunde, die Bewährungsstunde, wo das Du bist, mein lieber Sohn, festgemacht wird. Und der Satan sucht die Stunde der Versuchung. Der Gottessohn, der Gottesknecht, er soll scheitern, wie der erste Adam, so auch der zweite Adam. Eine Versuchung in drei Schritten, und der wollen wir jetzt kurz folgen. Da kommt der Satan, nachdem Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hat, eine Zeit innerer Zubereitung auf Jesus zu. Nun ist der Satan ganz gewiss nicht jenes Schreckbild, das doch so harmlos ist, wie es das Mittelalter erzeugt hat mit zottigem Pelz und Hörnern und Schwanz und einem Pferdefuß. Solch ein Satan ist ja ein Kinderschreck. Ja, vielleicht war der Satan nur eine Stimme. Und wenn er eine Stimme war, dann eine Stimme, Sie kennen das Grimmsche Märchen, wie bei dem Wolf, der Kreide gefressen hatte. Und dann hinterher sagen könnte, ich bin euer liebes Mütterlein, und die Stimme kann klang ganz hell. Er spricht sozusagen im Tonfall des Vaters, du bist mein lieber Sohn? Ja, bist du denn nun Gottes lieber Sohn? Dann mach doch aus Steinen Brot. Das heißt, Jesus muss überhaupt aus heraushören. Er muss überhaupt erst entdecken, dass da die satanische, die feindliche Stimme ihm begegnet. Da kommt also der andere, der Versucher, und sagt, du bist also gekommen. Das finde ich toll. Das finde ich ganz erstaunlich, dass du gekommen bist auf das Niveau dieser Welt. Und wenn du nun gekommen bist, dann willst du doch sicher die Menschen gewinnen. Dann willst du die Menschen doch sicher zu dir ziehen. Dann möchtest du doch, dass die Menschen zu dir strömen und dich umgeben. Ich habe drei todsichere Vorschläge für dich, sagt der Satan. Drei todsichere Vorschläge. Das todsicher meint er hintergründig. Er will damit sagen, ich setze alles auf eins. Das Kreuz, der Karfreitag, das muss verhindert werden. Deshalb bringt er seine grandiosen Erfolgsvorschläge. Erster Vorschlag, sieh einmal die Wüste an. Alle Steine, alles Trockenheit, alles Dürre, und so ist es weitgehend in der Welt. Mach doch aus Steinen Brot. Lass doch die Wüste leben. Denn das ist die Grundfrage der Menschen, die Magenfrage. Die Frage nach dem Unterhalt und dem Arbeitsplatz, die Frage nach dem Leben können. Mach aus Steinen Brot, sagt der Satan. Ich möchte mich gleich in das Gespräch einmischen und sagen, Herr, das ist's. Genau das ist's, wenn ich im Fernsehen Sendungen sehe, wo morgens in Indien eine Art Müllabfuhr die Straßen entlang zieht und die Toten der Nacht, die Verhungerten, einsammelt. Wenn ich lese von den Hungersnöten in Afrika, von all dem Elend, hat der Bertolt Brecht nicht recht, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Ja, Herr, das ist es, löst die Frage nach dem Unterhalt, löst die Magenfrage. Und jetzt kommt etwas, was hoffentlich nicht nur mich, sondern auch Sie tief erschrickt, löst die Unterhaltsfrage, und Jesus sagt, nein. Nein, sagt Jesus an dieser Stelle. Erschreckt uns das? Da kommt der Satan mit seinem zweiten Vorschlag, seinem zweiten Anlauf. Löst die Frage nicht nur nach dem Unterhalt, sondern auch nach der Unterhaltung. Denn was brauchen Menschen mehr als Unterhaltung? Wenn sie Langeweile haben, das ist das Schlimmste. Dann werden sie nervös, dann werden sie aggressiv. Dann fangen sie an mit Drogen und Gewalt. Da siehst du die Spitze des Tempels, die Zinne, spring herunter. Und unten wirst du sicher landen und das gibt eine Sensation. Da wird man eine Bronzetafel anbringen an der Tempelmauer. Hier sprang er. Ab und zu wirst du das Wunder wahrscheinlich wiederholen müssen. Und in unserer Zeit geredet, dann werden sie kommen in Omnibussen, die Frommen und die anderen. In Omnibussen und diese Stelle beschauen. Da ist ja etwas passiert. Das ist Entertainment. Brot musst du geben und Spiel. Wieder möchte ich mich einmischen. Ja, Herr, das ist's. Wenn ich mich umgucke, wer sind denn die bekanntesten Gestalten in unserer Welt, etwa im Fernsehen? Wer hat denn die höchsten Einschaltquoten? Die Shows, die Krimis, die Stars, die Entertainer. Wer bekommt denn die höchsten Gagen? Wer bekommt denn die höchste Popularität? Wie der Quizmaster heißt, der berühmte Gottschalk, das weiß jeder. Aber wie die deutsche Justizministerin heißt, das ist schon eine schwierige Frage. Ja, Herr, die Unterhaltsfrage musst du lösen. Da gibt's einen Kaiser Franz, der hat früher immer mit seinen Beinen gegen einen Ball getreten. Nun ist er der Kaiser Franz. Und dann gibt es Gestalten, die nennt man Diva. Und Diva heißt vom Lateinischen her die göttliche Garbo. Ja, wenn du die Menschen gewinnen willst, dann auf dem Felde der Unterhaltung, dann werde du's. Ich möchte mich einmischen und sagen, ja Herr, das ist es, Unterhaltung. Und vielleicht die Sinnfrage dazu, das tu. Und wieder zum dritten Mal, vielleicht erschrickt es uns miteinander, zum zweiten Mal sagt er nein, nein. Nein zu der Frage nach dem Unterhalt, nein zu der Frage nach der Unterhaltung. Da kommt der Satan mit seinem dritten Vorschlag. Zur Unterhaltung, Unterhaltung gehört etwas Drittes. Das ist das Haltbare, das Stabile. Komm, in einer Vision führe ich dich empor auf den höchsten aller Berge und zeige dir alle Reiche der Welt. Dann geht's ja nicht nur darum, dass du in einem herrlichen Schloss wohnen kannst, wie Versailles oder Sanssouci, sondern es geht darum, dass du ein Weltfriedensreich aufbauen kannst. Da kann ich nicht an mich halten und sagen, Herr, das ist es. Denk doch an den ideologischen Streit, an das Wettrüsten, an den Nord-Süd-Konflikt, an Imperialismus und Rassismus. Ja, Herr, mach ein Weltfriedensreich, das Haltbare. Was wäre das für eine Szene, wenn Sharon und Arafat, Osama bin Laden und Präsident Bush einander den Friedenskuss reichten? Herr, wenn du das zustande bringst, dann hast du alle Menschen. Gib ihnen allen zu essen. Ich habe einmal eine Wochenschau gesehen aus dem Dritten Reich. Das war der erste Spatenstich an der Reichsautobahn. Da kam er, der Führer, und er hatte die Schippe in der Hand und er tat den ersten Stich und die Menschen ringsum umjubelten ihn wie einen Gott. Unterhalt und Unterhaltung und das Haltbare, das ist es. Und Jesus sagt zum dritten Mal, nein, sind wir da nicht geschockt? Einen Augenblick müssen wir jetzt überlegen. Ist Jesus denn an all diesen Dingen, hinter denen ja echte Nöte stehen, nicht interessiert? Ist ihm die Frage nach dem Unterhalt, die Brot- und Magenfrage, ist sie ihm gleichgültig? Nein, hat er doch selbst 5.000, 4.000 gespeist? hat er es doch seiner Gemeinde zum Auftrag gegeben. Siehst du einen Hungernden, siehst du einen Dürstenden, schließ dein Herz nicht zu. Die Magenfrage ist Jesus wichtig. Und die Frage nach dem Unterhalt, ich sage, nach der Unterhaltung, nach dem sinnvollen Leben ist sie Jesus unwichtig. Hätte er dann Menschen in seine Nachfolge gerufen und ihnen ein großes Thema gegeben? Sinnvolles Leben? Und wieder hat es der Gemeinde zum Auftrag gemacht, sinnvolles Leben, Menschen zu Jesus zu rufen. Gott erleben, pro Christ, all das sind Aktionen, die es damit zu tun haben, dass Menschen einen ganz tiefen Sinn in ihr Leben hineinbekommen. Und die Frage nach dem Haltbaren, ist er nicht selber ein Foltertod gestorben unter den Regimen der damaligen Zeit? Und hat er seiner Gemeinde nicht gesagt, selig sind die Friedensstifter? Ja, aber warum sagt er hier dreimal nein? Nun, diese Nöte sind keine Bagatellen, aber sie sind für Jesus nur Symptome der eigentlichen Not. Schlimme Symptome, böse Symptome. Aber ein Arzt wäre ja völlig disqualifiziert, wenn er Symptompfuscherei treiben wollte. Da geht man mit Schmerzen zum Zahnarzt und da sitzt dicke Karies in einem Backenzahn. Der Zahnarzt würde sagen, ich gebe Ihnen eine Spritze und ich habe auch sehr gut wirksame Tabletten und dann gehen Sie wieder nach Hause. Was wäre das? Symptompfuscherei. Da muss der Krankheitsherd angefasst werden. Und all das, was wir bisher genannt haben, die Frage nach dem Magen, die Frage nach dem Unterhalt der Unterhaltung und dem Haltbaren, sind solche Symptomfragen. Wenn Jesus hier Ja gesagt hätte, dann wäre er der Superstar aller Superstars geworden und einen Weg wäre er bestimmt nicht gegangen, den Weg zum Kreuz. Wer sollte den kreuzigen wollen? Er ist ja doch nicht nur der Kaiser Franz, sondern unendlich viel mehr. Aber Jesus weiß, der Krankheitsherd, das ist die Frage der Schuld vor Gott. Und alle diese schlimmen Symptome, die lassen sich überhaupt nur angehen, wenn man den Krankheitsherd bewältigt hat. Das heißt, mit diesem dreifachen und so befremden und so schockierenden Nein, meint er eigentlich ein ganz tiefes Ja. Ich werde den Weg der Heilung gehen, aber dabei werde ich selbst mein Leben gehen. Da werde ich den Weg der Taufe fortsetzen bis ans Kreuz. Das ist für Jesus die entscheidende Frage. Das ist für die christliche Gemeinde weltanschaulich außerordentlich wichtig. Was ist die Grundfrage des Lebens? Die Gottesfrage und die Frage, wie komme ich mit Gott ins Reine? Und alle anderen Fragen sind symptomatischer Natur. Jesus will die Sünde auf sich nehmen. Stellen Sie sich bitte einmal Folgendes vor. Da käme irgendjemand und schlösse sämtliche Türen hier zu. Dort die Tür und da hinten die Tür vom Speisesaal, sodass wir völlig abgeriegelt wären. Und dann hieße der Satz, es kommt kein Wer hier ausgepackt hat, dann darf er wieder raus. Und sind wir hier eine fromme Versammlung. Aber ich denke, es gäbe doch ein ganzer Haufen hier zustande, hier oben und da unten. Und nun denken Sie an Baden-Württemberg, denken Sie an die Bundesrepublik Deutschland, nun denken Sie an Europa, nun denken Sie an die ganze Welt. Was müsste das für ein gigantischer Berg werden von Schrott und Altmetall, wenn man Sünde darin umsetzen könnte. Alle Sünde aller Menschen, aller Zeiten auf einen Haufen. Jetzt stelle ich mir weiter vor, da würde jemand kommen und diesen gigantischen Schrotthügel einschmelzen, sodass das eine flüssige, gießbare Masse würde. Und dann würde er eine Plastik daraus gießen, die aus nichts besteht, als ausschließlich aus Sünde. Pure Sünde in Plastik gegossen. Was käme da für eine Plastik dabei heraus? Ich habe mal in einem Abendkreis das gefragt und da sagte jemand, ja, da käme heraus die Fratze des Satans. Ja, das war sehr einleuchtend. Aber es ist nicht das, was das Neue Testament sagt. Das Neue Testament sagt, Jesus Christus ist stellvertretend für uns zur Sünde gemacht worden. Die Sünde aller Menschen aller Zeiten komprimiert, das ist die Gestalt des gekreuzigten Jesus, so wie er dort hängt und stirbt. Alle Sünde hat er auf sich gezogen. Sünde. Und da trifft ihn das Gericht. Da wird er von Gott verflucht. Er ist der einzig wirklich von Gott Verfluchte und Verdammte, von Gott Durchgestrichene dort am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein Mensch ist je von Gott verlassen worden, außer ihm. Verlassen, das sind nicht nur Bilder, das ist Realität, zur Sünde gemacht. Und dann aus dem Tod heraus, aus dem richtenden Nein Gottes, folgt das große Ja, die Bestätigung. Gerade so bist du mir recht, wie bei der Taufe. Gerade so hast du die eigentliche Not, die Schuld der Menschheit bewältigt. Gerade so trittst du nun den Ostertriumph an und wirst erhöht zur Rechten Gottes. Da steigt der Hebräerbrief ein. Der zweite Text, den wir gelesen haben. Der fängt an, wir haben einen großen Hohenpriester. Wir haben. Manchmal haben die Christen ja so ein mickriges Selbstbewusstsein. Ach, wer sind wir schon? Was haben wir schon? Ich armer, elender, lutherischer Christ oder Pietist. Was haben wir schon? Wie es im kleinen Katechismus heißt, die Konfirmanden lernen, dass der mich verloren und verdammten Sünder erlöst hat. Was sind wir? Nichts. Und nun wird uns gesagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind Versöhnte, wir haben den großen Hohenpriester. Wir sind Besitzende und unser Besitzstand geht über alle Milliardäre, die man ja kürzlich mal wieder aufgelistet hat, hinaus. Wir sind und wir haben. Warum? Wir haben den großen Hohenpriester. Wir haben den großen Hohenpriester. Wir haben. Haben. Was ist denn ein Priester? Die Lateiner haben ein Wort für Priester, das heißt Pontifex. Pontifex heißt Brückenbauer. Ein Priester ist einer, der steht einerseits ganz bei Gott, ist ganz mit Gott verbunden. Und andererseits steht er ganz bei uns, ist ganz mit uns verbunden. Und weil er auf beiden Seiten, sozusagen auf beiden Brückenköpfen feststeht, darum baut er die Brücke über den Abgrund, über die Stromschnellen. So ist Jesus der Hohepriester. Er steht ganz beim Vater und er ist zugleich ganz auf unserer Seite. Mit der einen Hand hält er den Vater fest, mit der anderen hält er uns fest und so bringt er uns zusammen. Wir haben den großen Hohenpriester. Der Hebräerbrief erzählt, Jesus ist vom Karfreitag her, bei seiner Himmelfahrt hat er alle Himmel durchschritten. Der Hebräerbrief hat die Vorstellung, es gibt da oben ein himmlisches Heiligtum, das ist sozusagen der Jerusalemer Tempel in göttlicher Fassung. Da geht er hindurch ins Allerheiligste, wo der Thron Gottes ist. Und dieser Thron Gottes wird nun für alle Ewigkeiten ein Gnadenthron, ein Thron der Vergebung. Da ist Jesus angekommen. Wir haben einen großen Hohenpriester. Und könnte man ja fragen, was macht er denn da? Was macht er denn da oben? Zunächst einmal ist er ganz Ohr. Er ist ganz Ohr für uns. Er hört uns. Unser Seufzen, unser Schreien, unser Flüstern, unsere stumme Klage. Jesus hört jede Bewegung unseres Herzens, denn er ist ganz Ohr, er hat sein Ohr an uns gelegt. Und er ist ganz Herz für uns, Er liebt einen jeden, denn für jeden hat er sein Leben gegeben. Sie wissen doch, jeder von uns ist einen Christus wert. Menschen sind nicht Euros wert oder Dollars oder Rubel, so wie ein Verbrecher das meint, der einem reichen Mann das Enkelkind kidnappt und dann sagt, 10 Millionen werden doch wohl drin sein. Wir werden mit keiner dieser Währungen gehandelt, sondern jeder von uns ist einen Christus wert. Und deshalb schlägt sein Herz für jeden von uns. Für jeden von uns hat er sein Leben investiert. Für jeden in diesem Raum und für jeden in der ganzen Welt. Vielleicht haben wir doch noch Sorge, der Abstand könnte zu weit sein von dem großen hohen Priester und uns. Wir sind allenfalls ein Maulwurfshügel und er da oben ist der große Mount Everest. Nein, es ist so, dass dieser hohe Erhabene uns näher ist als wir selbst. Wir selbst kennen uns ja gar nicht recht. Sigmund Freud hat gesagt, es ist mit dem Unbewussten, dem Unterbewussten in einem Menschen so wie mit einem Eisberg. Nur ein Siebtel guckt heraus, das ist unser Bewusstsein. 6/7 sind im Unbewussten verborgen. Das ist die Welt der Triebe, das Es, sagt Sigmund Freud. Jesus kennt uns bis in die Tiefen, die Abgründe unserer Träume. Und er kennt uns nicht nur, er liebt uns auch bei all dem Unrat, der da unten aufgehäuft sein mag. Er ist näher an uns dran als wir selbst. Er ist dichter an uns dran als unsere eigenen Gedanken und Gefühle, unser Bewusstes und Unbewusstes. Und zwar als derjenige, der versucht wurde, in allen Dingen gleich wie wir. Das ist einer der erstaunlichsten Sätze des Neuen Testaments. Jesus wurde versucht, nicht nur da in der Geschichte, ganz am Anfang. Im Lukas-Evangelium heißt es, der Satan verließ ihn, achri kairou, bis er wieder einen passenden Termin gefunden hatte. Und so wurde Jesus sein ganzes Leben über versucht. Da kommt einer seiner Hauptanhänger, der Petrus, und sagt, du bist der Messias. Und Jesus sagt, das haben dir Fleisch und Blut nicht offenbart. Also der Petrus ist ganz nah dran. Und dann sagt Jesus, der Menschensohn muss viel leiden. Und sofort fährt Petrus dazwischen und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Und dann kommt ein sehr hartes Wort, an dem deutlich wird, das ist eine Versuchung für Jesus. Petrus will ihn vom Leidensweg wegbringen. Hinter mich, Satan! Genauso erleben wir ihn in Gethsemane, wo der Tod kommt. Dem einen begegnet, der doch nicht sterben muss, weil er keine Sünde hat. Wo die Sünde kommt und er soll sie auf sich nehmen und er weiß doch gar nicht, was Sünde ist. Nicht, wenn man uns die Sünde aufpacken will, wir sind ja alle sowieso in dem Betrieb. Wir sind alle betriebsblind, wir spüren das gar nicht. Aber er, der Reine, wird mit der Sünde konfrontiert. Und er, der Sohn, wird mit dem heiligen, richtenden Gott konfrontiert. Und da schreit er, aber. Und Gott bringt ihn durch diese Gethsemane-Stunde hindurch. Versucht in allen Dingen gleich wie wir. Das heißt nun nicht, dass wir uns vorstellen müssten, der irdische Jesus hätte jede aktuelle Versuchung durchlitten. Er sei versucht worden zum Ehebruch, zum Diebstahl, zum Mord, zur Homosexualität, zu diesem und jenem. Nein, es geht darum, er ist in derselben Grundsituation wie wir. Er hat dieselbe Grundstruktur, dieselben Neigungen, dieselben Hormone, dieselben Triebe. Und beständig wird er vom Satan angefallen. Wieder ist es der Hebräerbrief, der das ungemein deutlich zur Sprache bringt. Er hat Bitten und Flehen mit Tränen geopfert. Das pflegen wir auf Bilder nicht zu sehen. Den weinenden Jesus. Unter dem Druck der Versuchung, unter dem Druck der Feinde, Bitten und Flehen mit Tränen geopfert. Dann heißt es im nächsten Vers, obwohl er Gottes Sohn war, hat er Gehorsam gelernt Lernen musste Jesus, Gehorsam musste er lernen, unter dem Druck der Versuchung, sich an den Vater klammern. Aber, lieber Vater. Und nun gibt es für uns, seit das geschehen ist, seit wir den hohen Priester haben, keine versuchliche Situation mehr, keine Anfechtung, keinen hässlichen und gierigen Gedanken, auch keinen erfolgten Fall, keine reale Schuld, die ihm nicht zugänglich wäre, wo wir nicht in seine Hand hineinfielen. Es gibt für uns keine aussichtslose Situation mehr, denn er garantiert unseren Bankrott. Das dürfen wir nun glauben. Der Hebräerbrief sagt, lasset uns hinzutreten. Lebt das wahr, was ihr habt. Da, wo in eurer Lebenssituation Angst da ist. Das können gesundheitliche Fragen sein. Das kann der Tod eines nahestehenden Menschen sein. Da kann es um Trauer gehen. Da kann das eigene Sterben einem dunkle Gedanken machen. Da können uns konkrete Reizungen packen und treiben. Was immer uns beschäftigt und quält und umtreibt, wir haben einen freien Zugang zu ihm. Der jüngere Pfarrer Bodelschwingh, Pastor Fritz, der erzählte, unser Vater, der alte Vater Bodelschwingh, hatte unendlich viel zu tun, der Leiter von Bethel. Aber wir Kinder durften jederzeit in sein Zimmer. Es war immer offen für uns Kinder. Und so haben wir Kinder Gottes jederzeit Privataudienz. Da gibt es auch keinen Stau. Da muss man auch nicht noch zusätzlich Stühle stellen. Da ist immer Zugang, freier Zugang zu dem Vater und wir dürfen ihm alles erzählen. Und der große hohe Priester sagt, ich verstehe euch. Versucht in allen Dingen doch ohne Sünde. Nehmt euer heiliges Recht wahr. Meine Frau und ich haben aus dem Haus der Schwiegermutter, die vor einem Jahr verstorben ist, uns ein Bild mitgebracht. Das hing bei den Schwiegereltern im Schlafzimmer. Und auf dem Bild ist der sinkende Petrus zu sehen. Und jetzt hängt der sinkende Petrus in unserem Schlafzimmer. Und abends mit der letzte Blick erreicht den sinkenden Petrus. Und morgens mit der erste Blick erreicht den sinkenden Petrus. Es ist kein grandioses Kunstwerk, aber es ist doch sehr eindrücklich. Jesus steht. Er steht auf den Wellen wie auf einem Felsengrund. Aber der Petrus, der versinkt. Bis zum Bauch ist er schon von den Wassermassen erfasst. Und jetzt kommt das Entscheidende. Von der festen Position aus, wir haben gesagt, fest beim Vater steht der Hohepriester. Von der festen Position aus streckt Jesus seine Hand aus und zieht den Petrus empor. Herr Petrus ist nicht passiv dabei. Man sieht, wie er mit beiden Armen nach der Hand Jesu greift. Und das sind die Hände eines arbeitenden Menschen. Da sieht man Sehnen und Muskeln, wunderbar ausgearbeitet. Also jeder Bodybuilder wäre begeistert. Aber es nicht im Traum so, dass Petrus sich da rausgezogen hätte. Bei all seinem Engagement, es ist Jesus, der ihn aus dem Wasser hebt. Jesus zieht. Halten Sie fest, es gibt keine Situation, in der Jesus, der Hohepriester, nicht ganz Ohr, nicht ganz Herz und nicht ganz Hand für uns wäre, um uns zu sich zu ziehen und herauszuholen aus der Not und wär's der Tod. Darum lasst uns hinzutreten. Ich will schließen mit einem Vers aus dem Abendmahlslied von Ernst Gottlieb Woltersdorf, das mir das liebste Abendmahlslied ist. Da heißt die letzte Strophe, will hinfort mich etwas quälen? Oder wird mir etwas fehlen? Oder will die Kraft zerrinnen? So will ich mich nur besinnen, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Ort, wo man ihn ehrt, mir dem Sünder zugehört. Mir dem Sünder zugehört. Das ist's. Amen.